Schönen guten Morgen. Also, wir haben jetzt schon einiges gehört und wir haben vorhin den Daniel ein bisschen besser kennengelernt. Zumindest die meisten von uns. Also es gab einige Sachen, die habe ich nicht gewusst. Und wir haben ein paar Sachen gesammelt über Daniel. Also es gab Aussagen über Daniel und es gibt Anreden. Ihr merkt vielleicht den Unterschied, also wenn ich sage, Daniel ist ein Vater, nickt ihr alle. Aber wenn ihr alle zu ihm Vater sagt, das käme ein bisschen komisch rüber, ne? Genau, also das, wenn jetzt einer fragt, wer ist denn der Daniel? Sagt ihr alle, der? Ne? Und dann sagen sie, ja, wie ist der denn so? Sagt er, also total nett, ne? Und so und macht Kindergottesdienst und dann hört es meistens schon ein bisschen auf. Und wenn wir jetzt überlegen, jetzt mal ernsthaft, wie gut kennen wir denn selbst unsere nächsten Angehörigen? Ja, wie gut kennen wir die wirklich? Ja, wir können nicht in den Kopf gucken und nicht ins Herz, oder? Ja. Wenn wir jetzt mal eine größere Frage stellen, ich muss erst anmachen, gell? Wer ist denn Gott? Ja, dann merken wir, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, ne? Hey, und Daniel können wir schon nicht beschreiben, außer im Namen, ja? Dann versucht's mal mit Gott. Wer sagt ihr ist Gott? Ihr müsst jetzt was sagen. Das ist jetzt ist berufsbedingt. Ha? Schöpfer? Erhalter? Mhm. Genial göttlich. Aha. Unser Vater? Mhm. Hüter? Mhm. Guter Hirte? Allmächtiger? Mhm. Wir hatten jetzt auch einige schon im Lobpreis ein paar Namen und Margit hat auch schon welche genannt, ja. Da haben wir jetzt schon ein paar Titel, sag ich jetzt mal, ein paar Namen für Gott und ahnen trotzdem irgendwie, wir werden nicht allen Facetten gerecht, ja. Gott ist so viel größer als unsere Vorstellung, als unsere Sprache allein schon. Ein weiser Mensch hat mal gesagt, Gott ist ein Geheimnis. Das war Professor, also nicht nur er, das haben bestimmt schon andere auch gesagt, aber ich habe das Zitat jetzt übernommen von Professor Siegfried Zimmer bei worthaus.org, findet man bei ihm ganz tolle Vorträge. Die Christina Pilz hat bei ihm studiert. Also sehr, sehr spannend. Wenn es euch interessiert, guckt mal nach. Und das ist jetzt die Grundlage, also ein Vortrag von ihm ist jetzt so ein bisschen die Grundlage von meiner Predigt. Ihr werdet merken, da kommen so schlaue Sachen drin vor, die können gar nicht von mir stammen. So. Also, Gott ist zunächst mal ein Geheimnis. Und es bedeutet, wir sind darauf angewiesen, mit unseren beschränkten Möglichkeiten, dass Gott sich uns zeigt. Es ist so ein bisschen, wir können uns auf die Suche geben, aber es ist ein bisschen so, wie wenn wir alle blind wären und auf eine Kathedrale treffen. Ja, wir sind alle blind und können jetzt so ein bisschen was betasten, so ich sag mal bis auf 2 Meter hoch, ne, und merken, aha, Sandstein oder so und okay, da ist ein bisschen Steinmetzarbeit und sowas, ja. Aber wir können nie die Kathedrale als Ganzes erfassen. Ja, wir sehen sie nicht, wir können sie nie erfassen als Ganzes. Wir können jetzt so ein bisschen gucken, wir können mal einmal außenrum uns tasten und sagen, oh, großes Gebäude. Aber wie sie ausschaut, die Wirkung, für was sie gut ist, können wir alles nicht erfassen. Wir hören vielleicht noch eine Kirchenglocke und dann hört es ziemlich auf. Vielleicht, also wir sind darauf angewiesen, dass uns jemand hilft. Wir brauchen einen, der uns das erklärt. Wo stehen wir denn gerade? Was ist das? Wie alt ist das Ding? Der uns vielleicht an Stellen führt, wo wir was fühlen können. Oder der uns vielleicht ein kleines Modell anbietet, wo wir Sachen ertasten können. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei gibt es immer mal wieder so Tastmodelle für Blinde. Ne? So ähnlich geht es uns mit Gott. Wir können nur Teile erfassen und solange wir auf dieser Erde sind, nur erahnen, wie groß er ist. Wir brauchen Erklärungen, wir brauchen ein Modell. So. Aber ich kann was über das Geheimnis herausfinden. Es ist nicht so, dass es so ist, dass wir können nicht nichts erfassen, ja? Sondern wir merken schon, okay, da gibt es eine Kathedrale, wir haben davon gehört, wie gesagt, gehört. Und wie können wir was rausfinden? Ich würde sagen, also ich bin jetzt mal auf drei Hauptquellen gekommen, wo man was rausfinden kann. Das ist zum einen die Schöpfung. Da kann ich erkennen, wie genial Gott ist, wie schlau der sein muss, wie er das alles bis ins Detail sich ausdenkt. Wir haben die Bibel, da sehen wir, was sagt Gott über die Menschen, was sagt er auch über sich, wie sprechen Menschen ihn an. Und wir haben Jesus, da kann man auch sehr viel ablesen. So, das sind unsere wichtigsten Spuren, würde ich sagen, auf der Suche nach dem Geheimnis. Wie hat denn Jesus mit Gott gesprochen? Welche Anrede hat denn Jesus benutzt? Vater, haben wir heute schon ganz viel gehört von, ja, in Lobpreisliedern. Und unser Urgebet ist ja das Vaterunser. Na? Das ist für uns, in unserem Glauben, ist die Vatereigenschaft Gottes absolut zentral. Richtig? Und es ist eine wichtige Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Und Jesus hat ja nicht Vater gesagt, sondern er hat... Genau. Aber, Achtung jetzt, ne? Also erste Silbe betont, ist die schwedische Popgruppe und aber ist das hebräische Wort für, oder aramäische Wort, für Papa. So, das Comeback von Abba, das erleben wir heute auch noch, war allerdings nicht jetzt gerade, sondern 1947. Kommen wir später noch dazu. So, also, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was Vater jetzt genau bedeutet? Und was vor allem, ich meine, wir haben ja unsere Vorstellung von Vater, aber was hat es bedeutet zur Zeit Jesu? Ja, was steht dazu eigentlich im Alten Testament? Der Vaterbegriff hat eine ganz große historische Bedeutung, kulturhistorische Bedeutung. Deswegen machen wir zuerst so einen historischen Exkurs. Ja? Also wir haben Kinder in der Antike den Vater erfahren. Dann kommen wir zum Vater im Alten Testament. Was steht denn da drüber über den Vater? Und was steht da nicht? Und dann kommen wir zu Jesus und dem Vater im Neuen Testament. So. Jetzt, das sind schöne Titel, ne? Die Vatererfahrung ist tatsächlich die Basis des Patriarchats. Ich mute euch heute ein bisschen was zu. Also, durch die gesamte Geschichte bis ins 20. Jahrhundert herrschte in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, in allen Hochkulturen, überall unhinterfragt und selbstverständlich das Patriarchat. Also das Patriarchat heißt, das ist eine Gesellschaftsform, wo das Männliche dominiert. Ja? So, das ist eine Eigentumsordnung, eine Gesellschaftsordnung und eine Weltanschauung. Da jedes Patriarchat hat auch eine patriarchalische Religion. Ja? Jedes Kind in der Antike ist davon tief geprägt. Die Grundlage aller Vatererfahrung ist der Hausvater. Also das Haus auf Hebräisch Bayit und auf Griechisch Oikos ist die Keimzelle des Lebens. Das meint jetzt nicht unsere bürgerliche Kleinfamilie, die wir so kennen, sondern 30 bis 50 Personen, drei Generationen oder vier, die in einem Haus zusammenleben, mit unverheirateten Verwandten, Sklaven, Angestellten und so weiter. Der Hausvater war der Hausherr. Das war der Vormund aller Mitglieder des Hauses. In der Antike konnte der Hausvater hatte besondere Rechte. Also er konnte zum Beispiel seine Kinder töten. Also der Hausvater in Rom zum Beispiel hat die Säuglinge vorgelegt bekommen und wenn er gelächelt hat, wurde es aufgezogen und wenn nicht, wurde es entsorgt. So ab drei Mädchen hat man einfach nicht mehr gebraucht, hat schon gereicht. Oder auch Kinder mit Behinderung, ne? Die wurden in Tibet geworfen oder so. Also der Hausvater hatte ein Recht auf Tötung, er hatte das Recht auf Erziehung, auf Besitz, das Geschäftsrecht und war höchster Repräsentant des Hauses. Da ging nichts drüber im Haus. Ja? Also der Hausvater war in erster Linie der Herrscher und hatte die absolute Macht in seinem Haus. Er war aber auch der Fürsorger, das war er dann in zweiter Linie. Ja? Und nicht alle Hausvater waren natürlich autoritäre Despoten, es gab auch Fürsorgliche, aber das Hauptcharakteristikum war die Macht. Und danach kam die Fürsorge. Und dieses Modell wurde dann übertragen auf die Landesväter. Die Landesväter hatten die Macht, waren aber auch Fürsorger ihres Landes und ihrer Landeskinder. Und es wurde übertragen auf die Götterväter. Also in den ganzen Kulturen rings um Israel rum, das waren alles polytheistische Religionen, und in allen Hochkulturen der Antike auf der ganzen Welt spielte ein Vatergott eine Hauptrolle im Götterhimmel. Ja, also Jupiter und Zeus zeugen die Götter und Menschen. Der Mondgott Shin in Babylon war der Allvater. Der Sonnengott Re in Ägypten und so weiter. Ja? Also das kann man irgendwie durchziehen anscheinend. Und dieses System von Hausvater, Landesvater und Göttervater, die stabilisieren sich gegenseitig, die gehören zusammen. Und diese Einheit verlieh den Kulturen eine hohe Stabilität. Wir sehen das jetzt heute ein bisschen anders vielleicht, ne? Aber jahrtausende lang haben so Gesellschaften funktioniert. Vater war religionspsychologisch ein Idolbegriff. Ja? Also Vater war das zentrale gesellschaftliche, politische und religiöse Idol, der unumstrittene Chef. Punkt. Die Vätergötter zeigten auch ihre Macht darin, dass das Volk, das sie anbetete, ja, das hat gewonnen, das war immer die Götter der Überlegenen. Sonst waren es keine Vätergötter, sonst war es irgendwie Fußvolk. Ja? So. Das heißt, diese Vatererfahrung war die Grundlage jedes Menschen in der Antike. Der Hausvater wurde als Modell genommen für Landesväter und Götterväter. Und jetzt gucken wir uns an, wie ist das dann im Alten Testament? Ja, das war die komplette, wir haben jetzt die Umgebung von der Kathedrale angeguckt und haben gesagt, oh, das sieht ein bisschen interessant aus unserer Sicht heute. Ne? Und wenn wir an einen Gott als Vater glauben, ist damit also so ein Hausvater gemeint, so ein Patriarch. Ist das das Modell von Gott? Dafür gucken wir uns das Alte Testament jetzt an. Zeigt sich hier Gott als ein Vatergott? Ja? Natürlich ist das Alte Testament geprägt, patriarchalisch, wie eben in der Gesellschaft, ja? Aber es gibt einige wichtige Dinge, die nicht dem Patriarchat entsprechen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also die jüdische Religion ist eigentlich keine Vaterreligion wie die anderen außenrum. So, da können wir uns jetzt angucken, wie wurde denn Gott genannt? An allererster Stelle kommt Jahwe mit 6.900 Mal knapp. Ja? Am allerhäufigsten. Danach kommt Elohim mit 2500 Mal, Adonai mit 450, Zebo 250 und dann noch so ein paar andere, König, Heiliger Israels und so weiter. Und jetzt, wo in der Liste taucht jetzt Vater auf? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also mir nicht, vorher. Es gibt einen Vergleich mit einem Vater, also circa ungefähr 8 Stellen gibt es, Gott ist wie ein Vater. Aber die Bezeichnung als Vater, davon gibt es immerhin nur 17 Stellen ungefähr im gesamten Alten Testament. Und das ist ganz schön lang. In den 5 Büchern Mose, das ist die Tora, der wichtigste Teil für die Juden. Da kommt so im letzten Kapitel im 5. Buch Mose, gibt es dann eine Stelle. In dem Psalm, dem Gebetsbuch der Bibel, 2 Stellen. Und bei den Propheten wird es ein bisschen häufiger, aber es bleibt sehr, sehr selten. Dazu gucken wir jetzt mal die Grundlagen an. Und zwar gibt es 2 Grundlagenerzählungen im Alten Testament. Die Schöpfungsgeschichte ist die erste. Da wird Also ich habe euch ja gerade gesagt, ne, diese Vatergötter zeugen Menschen und Götter. Und das sind so die Schöpfungsmythen in der Antike. Und das wird peinlich vermieden in der Schöpfungsgeschichte, wenn ihr immer drüber nachdenkt. Ja? Gott erschafft den Menschen, er bildet den Menschen aus dem Staub der Erde. Ja? Es wird nie zu Adam und Eva Sohn und Tochter genannt, gesagt. Ja? Die zweite Grundlagengeschichte ist der Exodus. Da ist ja eine spannende Stelle, weil sich Gott selber vorstellt. Das ist die einzige Stelle, wo er sagt, im Alten Testament, wer bist du denn? Und dann antwortet Gott darauf. Am brennenden Dornbusch fragt Mose, wer bist du? Wer soll ich denn sagen, dass du bist? Welchen Namen hast du? Antwortet Gott mit Jahwe. Gott stellt sich vor als der, der die Sklaven befreit. Er befreit sie aus so einer patriarchalischen Gesellschaft. Ja? Denn der Pharao ist ja das Vateridol schlechthin. Ja? Das ist der Übervater, der hat ja sogar göttliche Züge. Jahwe ist der, der die Fronarbeiter rausholt. Jahwe ist eher eine Gefahr für die Herren dieser Welt. Als Mose den Pharao bittet, dass sein Volk in die Wüste ziehen dürfe, um ihrem Gott zu opfern, fragt der Pharao, wer soll das sein? Wer schickt euch denn? Dann sagt Mose, der Gott der Hebräer. Und Hebräer ist eigentlich ein ganz abfälliger Begriff, das kann man auch mit Fronarbeitern übersetzen. Ja? Also der Pharao sagt, was? Der Gott der Fronarbeiter, der Sklaven? Ja, ist mir völlig unbekannt. Der wird sich gedacht haben, was für ein Schwächling soll das sein? Ja, das ist kann in dieser Hierarchie, in seiner politistischen Hierarchie im Götterhimmel, der kann da nur ziemlich weit unten vorkommen. So, Jahwe ist also kein Vateridol, sondern tritt gegen das Vateridol an. Jahwe ist ein Befreier. Und wenn Jahwe ein Befreier ist, dann kann er doch nicht selbst Vater heißen. Ja? Man kann eine Befreiungserfahrung doch nicht mit dem Unterdrückerbegriff benennen. Deswegen kann im Exodus Gott niemals als Vater genannt werden. Nie so bezeichnet werden. Ja? Jahwe, was bedeutet es eigentlich? Das ist ja jetzt spannend, wenn Gott das über sich selber sagt. Es kommt von dem hebräischen Wort für Sein, von Haya. Ihr wusstet auch schon, ich habe auch schon gehört, Gott ist, ich bin der ich sein werde und so Zeug. Ne? Was mir ein bisschen neu es gibt Verben, muss ich ein bisschen ausholen, es gibt Verben, die können mit einem Subjekt stehen. Ne? Ich lese, ich stehe, ich laufe. Ja? Das ist ein vollständiger Satz, kann ich einen Punkt danach machen. Es gibt aber Verben, da geht es nicht. Manche Verben verlangen ein Objekt. Also ich umarme, das hängt in der Luft. Na? Ich zerstöre. Punkt. Ja, also fehlt was, ne? Kann man so nicht sagen. Diese Verben sind so adressatenorientiert, dass man ein Objekt nennen muss, um einen vollständigen Satz zustande zu bringen. Sonst ergibt es überhaupt keinen Sinn. Also ich umarme dich oder ich zerstöre mein Bild. Das hebräische Wort Haya ist ebenfalls so ein Verb, es braucht ein Objekt. Ja? Es kann nicht alleine stehen. Man könnte sagen, ich bin da, in dem Sinne wie, was weiß ich, Kind schläft nachts schlecht und sagt, und die Mutter oder der Vater kommt rein und sagt, ich bin da. Und das bedeutet ja dann eigentlich, ich bin für dich da. Ja? Eigentlich muss man dieses Objekt noch einfügen. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen ins Deutsche, aber ungefähr so wurde es erklärt. Ja? Also ich bin für dich oder für euch da. Ich kann es auch in Zukunft setzen und sagen, ich werde für dich, für euch da sein. In dem Namen ist nichts Unterdrückerisches, nichts Angsteinflößendes. Und es ist ein krasser Gegensatz zu den mächtigen Vatergöttern, diesen Göttern der Überlegenen. Dem stellt Gott ein, ich bin für dich da, entgegen. Ich bin für euch da. Also, Jahwe offenbart sich als ein Gott, der sich den Menschen zuwendet. Also wie er sich beschreibt, seine wichtigste Eigenschaft. Er hat natürlich Macht, das ist nicht die Frage. Aber seine wichtigste Eigenschaft ist die, dass er sich den Menschen zuwendet. Also seine Zuwendungslust und seine Zuwendungskraft. Ja? Das ist Gottes Wesen, bei ihm bist du geborgen. Es ist ein bisschen, als würde uns Gott, wir haben jetzt die Kathedrale schon mal ein bisschen betastet von außen, und als würde er uns bei der Hand nehmen und uns durch das große Portal der Kirche, also der Kathedrale führen. Ja? Er sagt, komm rein, hier bist du sicher, ich bin für dich da. Spürt ihr, wie Jahwe und der Vater, so ein Hausvater, dass das nicht gut zusammenpasst? Ja, merkt ihr das? Welcher Patriarch wird denn sagen, ich bin für dich da? Das passt nicht so, ne? Und das ist jetzt so der Stand in der Tora, also in den ersten 5 Büchern Mose, dass erstmal das Vater, das allgemeingültige Vateridol beseitigt wird oder im Gegensatz dazu hergestellt wird. Ja? Und dann kann langsam etwas Neues passieren. Und zwar bei den Propheten beginnt eine neue Qualität. Gott führt uns quasi in die Kathedrale und zeigt uns an den tragenden Pfeiler, sagt, guck mal, spür mal, da schlägt mein Herz. Bei Hosea heißt es, also kommt was völlig Neues. Und zwar in den Gottesreden bezeichnet Gott Israel als seinen Sohn. Das bedeutet ja indirekt, dass er der Vater ist. Und jetzt ist interessant, wie es erklärt wird oder was dann kommt. Als Gott klagt, dass sein Sohn, also das Volk Israel, sich von ihm abgewendet hat. Und das ist eine schlimme Strafe, Schande im Orient, wenn der Sohn sich abwendet. Dann hat man als Vater versagt. Ja? Und bei Hosea zeigt sich Gott als Vater, aber nicht als der mächtige Patriarch, sondern er offenbart sich als der verletzte Vater, als der gedemütigte Vater, der blamierte. Also in Hosea 11 steht, als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Immer wenn ich ihn rief, lief er von mir davon. Er opferte den Balen und verbrannte vor den Götzenstatuen Räucherwerk. Aber ich war es doch, der Israel bei seinen ersten Schritten geleitet hat. Ich hielt sie fürsorglich in meinen Armen. Sie waren sich aber gar nicht bewusst, dass ich es war, der sie geheilt hatte. Oh, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich, Israel, im Stich lassen? Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz. Ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Das ist Gottes Herzschlag. Ja, da sind wir an der Säule. Das ist Gottes Herzschlag. Und das ist der Beginn einer neuen Vatererfahrung. Ja, es ist auch religionsgeschichtlich eine völlige Neuheit. Gab es noch nie. Gott hat sich noch nie irgendein Gott hat sich irgendwem so vorgestellt. Gibt es kein Dokument auf der Erde. Nach Hosea kommen die Propheten Jesaja und Jeremia und jetzt geht es so los, dass man Gott als Vater bezeichnet. Ein bisschen häufiger, aber es bleibt, wie gesagt, sehr selten. Und es ist meistens im Zusammenhang, dass Gott ist unser Vater, unser Befreier. Oder aber es ist in prophetischer Vorschau auf den Messias, also den Nachkommen Davids als ewiger König. Da heißt es dann zum Beispiel in der Chronik, ich will sein Vater sein, er soll mein Sohn sein. Und der Messias ist ebenfalls ein Befreier. So, noch ein Punkt zum Alten Testament. Also, an nur 17 Stellen wird Gott als Vater bezeichnet, also sehr selten. In der Tora nur einmal, am häufigsten bei den Propheten, aber auch da kaum. Ja? Ein wichtiger Punkt ist jetzt noch, an keiner dieser Stellen wird Gott als Vater angesprochen. Nie. Null. Ja? Es gibt keine einzige Stelle, wo es heißt, Gott, unser Vater. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also mir nicht, ehrlich. Woran liegt es? Ja, wir haben, also die Antwort liegt nahe, ja. Woran liegt es, dass Gott niemals als Vater im Alten Testament angesprochen wird? Es liegt wieder ein bisschen an dem Kontrast zu den anderen Völkern und Religionen. Ja? Also die anderen Religionen sprechen ihre Götter als Vater an. Ja? Da heißt es an Jeremia zum Beispiel, also die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Also die Vateranrede ist quasi die heidnische Anrede an die Götter. Daher kommt diese Scheu, also man will sich abgrenzen. Man könnte es jetzt insgesamt so interpretieren, Gott hat zur Zeit des Alten Testaments sein Vaterherz wenig zeigen können, weil der Vater als Bezeichnung zu sehr vermischt worden wäre mit der Machtposition des Hausvaters. Wir hätten dann quasi die lichtdurchflutete Kathedrale verwechselt mit einem Gebäude mit dicken Mauern und vergitterten Fenstern. Na? So, wir haben jetzt schon mal unsere Kathedrale, wir haben jetzt schon mal eine Säule angefasst und ein paar Figuren. Ja? Jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen besser den Zusammenhang erfassen. Ja? Wie schaut denn das Ding eigentlich insgesamt aus? Und dafür brauchen wir ein Modell, weil wir immer noch nur bis 2 Meter hochkommen und wir sind immer noch blind. Ja? So, an dem können wir jetzt hoffentlich erkennen, oh, das Ding hat Türme. So schauen die Stützpfeiler aus. Gut, das Modell müsste ziemlich groß sein, dass man es wirklich ertasten kann, aber ihr stellt es euch mal vor, ne? So, und jetzt kommen wir zu unserem Modell, nämlich Jesus. Während im Alten Testament Vater kaum vorkommt, redet Jesus 170 Mal von Gott als Vater. Jesus ist der erste Jude, für den die Vaterschaft Gottes nicht nur eine Eigenschaft Gottes ist, von vielen, sondern die zentrale Eigenschaft. Er ist der Erste, der Gott ganz von seiner Vaterschaft aus versteht. Und in den Gebeten, die Jesus formuliert, spricht er Gott nur als Vater an. Zwar ohne Zusatz, ja. Jesus wächst in einem Volk auf, das eine reiche Gebetsliteratur hat und einen reichen Schatz an Gottesanreden, aber er konzentriert sich ganz auf die Vateranrede. Jetzt kommen wir zum Comeback. In der theologischen Forschung kam 1947 Professor Joachim Jeremias in Göttingen auf eine entscheidende Entdeckung. Jesus hat ja Aramäisch gesprochen und das Neue Testament ist jetzt eine Übersetzung auf Griechisch. Und dieser Professor hat dann versucht, das zurück zu übersetzen und den original aramäischen Wortlaut wieder herauszubringen. Und er hat dabei festgestellt, dass immer wenn in den Gebeten Jesu von Vater die Rede ist, hat Jesus Abba gesagt. Also, und das hat die Forschung auch bis jetzt so bestätigt. Und das ist tatsächlich eine ziemliche Sensation, wenn wir das über alles, was Jesus gesagt hat, wo er von Vater redet, wenn wir da überlegen, dass da Abba dahinter steckt. Im hohepriesterlichen Gebet zum Beispiel sagt Jesus Abba. Und habe ich das? Aber ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. So. Abba ist die Zärtlichkeitsform von Vater, also wie Papa, so ähnlich, ne? Abba und Ima sind die ersten zwei Worte, die ein jüdisches Kind lernt, also Papa und Mama. Abba ist total familiär. Abba, das ist der Papa, der neben mir beim Essen sitzt, der die gleiche Luft atmet wie ich und den ich nachts schnarchen höre. Ja? Das ist ein ganz intimer Begriff. Und diese Zärtlichkeitsform aus der Kleinkindersprache wurde niemals bewusst benutzt in jüdischen Gebeten. Das ist viel zu familiär. Also Vater wird ja schon kaum benutzt. Und also nur dann kurz vor Jesus, egal. Aber Abba, völlig undenkbar. Im normalen Leben haben das auch Kleinkinder benutzt und ganz selten junge Erwachsene. Die haben normalerweise zu ihrem Hausvater ihr gesagt. Und wenn junge Erwachsene dann ausnahmsweise Abba gesagt haben, dann haben sie nicht an die patriarchalische Macht gedacht, sondern da fühlten sie sich von ihrem Vater verstanden und fühlten sich geborgen. Sie fühlten eine intensive Nähe. Man könnte also sagen, dass Abba Jesu Version von Jahwe ist. Denn in Jahwe hat ja Gott seine Zuwendung gezeigt und auch Abba ist gekennzeichnet durch Zärtlichkeit, Nähe, Verstehen und Geborgenheit. Wo ich Abba sagen kann, da ist Heimat. Und in Abba ist nichts Unterdrückerisches, nichts Angstmachendes. Gott ist nicht die oberste Spitze von einem totalitären System. Man kann nicht unter Berufung auf Gott unterdrückerisch wirken. Trotzdem hat es alles nichts damit zu tun, mit so einer unserer heutigen manchmal Vorstellung von ein bisschen nachsichtig, harmlose Liebe Gott für die Hosentasche, ja? Das ist nicht damit gemeint. Also das steht nicht, das bedeutet es nicht, ne? Sondern wir reden immer noch von der Kathedrale. Aber Abba ist der Inbegriff von Nähe und Zärtlichkeit, Zuwendung, Geborgenheit, Unbeschwertheit und Urvertrauen. Das alles sind in der Antike eher weibliche Eigenschaften und das Wort Abba ist grammatikalisch gesehen männlich, aber das, wofür Abba steht, sind nicht typisch männliche Werte. So, welche Auswirkungen hat die Beziehung zu Abba in Jesu Leben? Das Wort Abba steht dafür, in welchem intimen Austausch Jesus mit dem Vater war. Er lebte in völliger Einheit mit ihm. Die Liebe des Vaters hat sein Handeln bestimmt. Deshalb hatte er es auch nicht nötig, menschliche Erwartungen zu erfüllen oder nach Anerkennung zu suchen. Am meisten merkte man die Vaterliebe an der Art und Weise, wie Jesus mit anderen Menschen umging. Er begegnete Verachteten mit Wertschätzung. Er traf Kollaborateure, Damen mit fragwürdigen Einkommensquellen. Er nahm sich Zeit für Kinder, Kranke und Trauernde. Er sah sie als von Gott geliebte, wertvolle Menschen. Jesus brachte Heilung, nicht nur körperlich, in das Leben von Menschen. Und er hat im Garten Gethsemane mit Gott gerungen. Abba, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Abba. Also er konnte sich Gottes Willen unterordnen, weil er ihm völlig vertraut hat. Spürt ihr es, diese Liebe gilt auch uns. Wir sind trotz aller Fehler, Minderwertigkeitsgefühle und unseres Eigensinns Gottes geliebte Geschöpfe. Wir haben einen Abba im Himmel. Er ist Jahwe, er ist für uns da. Gerade dann, wenn es nicht so läuft in unserem Leben. Ja? Er ist nicht der Gott der Überlegenen. Er hat Zeit für uns. Wir sind ihm wichtig und er bringt uns Heilung. Er hat uns seinen Geist der Kindschaft in unser Herz gesandt, durch den wir Abba, lieber Vater, rufen. Ich glaube, wir haben es immer wieder nötig, diese gute Botschaft zu hören. Ich wünsche uns für unser Leben, dass diese göttliche Abba-Liebe immer mehr Platz einnimmt. Das wird unser Leben verändern. Es wird verändern, wie wir uns selbst sehen und wir werden mit unseren Mitmenschen anders umgehen. Seine Liebe kann dann durch uns fließen. Und dabei sind wir auf dem Weg. Ja? Niemand hat die Kathedrale schon völlig begriffen. Ja? Wir gehen jeden Tag einen Schritt weiter. Wir haben das Modell in der Hand und können uns jetzt orientieren. Ja? Aber wir sind immer noch weit davon entfernt, die Statik von dem Gebäude berechnen zu können. Ja? Oder kulturhistorische Aspekte darüber referieren zu können. Ja? Sondern wir sind einfach nur einen Schritt weiter. Jeden Tag einen Schritt. Gott bleibt ein Geheimnis, aber er hat uns so viel gezeigt, damit wir uns zurechtfinden können und zumindest eine Ahnung bekommen von seinem Wesen. Vielleicht ist für manche von euch der Begriff Papa nicht so positiv besetzt. Eltern sind unvollkommene Menschen, merke ich auch jeden Tag. Aber Gott tritt uns in Abba mit vollkommener Liebe entgegen und bietet uns eine geschützte, geborgene Beziehung an. Also vielleicht merkst du trägst noch ein bisschen Ballast mit dir rum. Oder du sagst, ich weiß nicht, ich tapp da noch sehr im Dunkeln, ich weiß gar nicht, wo die Kathedrale steht oder so. Also, wer ist Gott eigentlich? Oder ihr sagt, hey, Gottes Liebe, davon brauche ich mehr in meinem Leben. Ich merke, da habe ich ein Loch. Dann stehen auch nachher noch Leute hier zum Gebet, zum persönlichen Gebet zur Verfügung. Oder du hast ein anderes Anliegen. Auch gut. Gut. Zum Abschluss möchte ich mit euch das Vaterunser beten. Und zwar setzen wir jetzt vor jeden Vers quasi Abba. Wir machen es ein bisschen langsam. Aber dass ihr mal ein bisschen, dass wir merken, ich finde, es kriegt so eine ganz andere Farbe nochmal. Ja, wir kennen das natürlich alle schon so gut, ne? Aber trotzdem finde ich das schön, nochmal unter dem Aspekt das durchzugehen. Okay? Abba, Vater unser im Himmel, Abba, dein Name werde geheiligt, Abba, dein Reich komme, Abba, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Abba, unser tägliches Brot gib uns heute, Abba, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Abba, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Abba, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, ihr dürft gleich stehen bleiben, dann spreche ich den Segen und am Schluss gibt es da nochmal ein Lied. Also, das Jahr 2022 liegt noch zu 98% vor uns, voller Herausforderungen und Möglichkeiten. Aber Gott sagt, ich werde für dich da sein, jeden Tag. Und so segne uns Jahwe dieses Jahr mit seiner Gegenwart. Er möge uns leiten und seinen Geist schenken. Es segne uns Abba, der Vater, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.